Wer ist Jesus? Eine Antwort auf diese Frage geben uns die Evangelien.
Das war noch nicht.
Gut, dann fange ich nochmal an, ja? Aha, gut. Wer ist Jesus? Eine Frage, auf die die Evangelien eine Antwort geben. Und ich habe in den letzten Wochen die ersten Kapitel des Matthäusevangeliums gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sehr häufig die Formulierung vorkommt, ich aber sage. Jesus verwendet diese Worte, ich aber sage. Das ist mir aufgefallen und ich möchte ein paar Beispiele nennen von Worten, die eingeführt worden werden mit dieser Formulierung. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen ist. Ich aber sage euch. Das heißt, Jesus radikalisiert die Gebote der alten Ordnung, das, was die Alten gesagt haben. Nicht nur die böse Tat, sondern auch schon die Motive zur bösen Tat sind verwerflich. Das widerspricht dem Willen Gottes. Ein anderes Beispiel, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, sagt Jesus, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und das keine Radikalisierung ist, also schon aufdringliche Blicke können belästigen. Das war vielleicht vor einiger Zeit ein etwas ungewöhnlicher, fremder Gedanke, aber nach der MeToo-Debatte ist das kein sehr fremder Gedanke mehr. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Das heißt, sprecht klar und eindeutig und seid wahrhaftig. Dann müsst ihr erst gar nicht schwören. Dann muss gar nicht bekräftigt werden, was ihr sagt, denn ihr seid wahrhaftig. Ein anderes Beispiel. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen wird, dann biete ihm auch die andere dar. Das widerspricht jeder menschlichen Intuition und jedem menschlichen Instinkt. Instinktiv schlagen wir zurück, wenn wir geschlagen werden. Aber wer kommt schon auf den Gedanken, den zu belohnen, der ihn verhaut, um ihm auch noch die andere Backe darzureichen? Vor längerer Zeit war ich mal in Indien und ich habe da in Neu-Delhi einen Tempel besucht der Sikh-Religion. Und da kriegt man also die heilige Schrift dieser Religion zu sehen und bestimmte Textauszüge. Und ich habe da reingeguckt und da ist mein Blick gefallen auf eine Formulierung, wo steht, die Christen sagen, wer dich auf die linke Backe haut, dem bitte auch der rechte da. Was für ein Unsinn. Ja? Nein, natürlich nicht, sondern wenn dich jemand haut, dann überführe ihn einer gerechten Strafe. Strafe muss sein, Vergeltung muss sein. Aber das gehört sich nicht, dass man den noch belohnt, der irgendeine Gewalt anwendet. Gut, aber genau das ist natürlich mit diesem Grundsatz gemeint, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Vergeltung. Vergeltung, Strafe muss sein. Aber wenn man dieser Devise folgt, dann entsteht sehr leicht eben eine lückenlose Kette der Gewaltanwendung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jede eigene Gewalt ist immer wieder damit gerechtfertigt worden, dass man ja nur zurückschlägt und dass man ja nur bestraft. Am 1. September 1939 hat der Führer des Deutschen Reiches in einer großen Radioansprache gesagt, seit heute früh 5 Uhr wird zurückgeschossen. Das heißt, der fürchterlichste Angriffskrieg des letzten Jahrhunderts ist damit gerechtfertigt worden, dass man ja nur zurückschlägt. Dass man ja nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, vermeintlich also einer Gewalt, die einem zugefügt wurde, Vergeltung übt. Oder ein anderes Beispiel, habe ich neulich in der Zeitung gelesen, Da ist ein Mann verurteilt worden, der ein Kind missbraucht und getötet hat. Und in der Gerichtsverhandlung hat er gesagt, ich bin als Kind auch missbraucht worden und mich hat man auch geschlagen. Das heißt, dieser Mann war an Gewalt gewöhnt. Und als er dann stark genug und groß genug war, hat er eben selbst Gewalt angewandt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber genau diese Kette der Gewalt will Jesus durchbrechen. Und er sagt es mit diesen provozierenden Worten: Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Sehr provozierend. Und ich verstehe das so, dass hier gesagt wird, du sollst nicht mit einer instinktiven Gegengewalt antworten, wenn dir Gewalt zugefügt wird, sondern du sollst besonnen und überlegt antworten. Und dann kannst du dem, der dich schlägt, versuchen, eine Brücke zu bauen, die den anderen von seiner eigenen Gewalttätigkeit abbringt. Widersteht dem Bösen. Durchbrich das Gesetz der Vergeltung. Eröffne den Weg eines friedlichen Ausgleichs. So verstehe ich dieses Wort. Anderes Beispiel. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn das nicht unerhört und weltfremd ist, liebet eure Feinde. Die Evolutionsbiologen sagen uns, dass das zu unseren Instinkten gehört und dass wir das von unseren Vorfahren vor Hunderttausenden von Jahren eben gelernt haben, zu kämpfen und alle Emotionen darauf zu richten, den Gegner unschädlich zu machen, der uns nach dem Leben trachtet. Mit allen Emotionen gegen ihn anzugehen, das heißt, ihn zu hassen. Also die Evolutionsbiologen sagen, das gehört einfach zu unserer DNA. Das ist sozusagen eingefleischt, so sind wir programmiert. Nein, sagt Jesus, ich aber sage euch, seid bereit zur Vergebung, überwindet den Hass, sucht den Frieden. Oder ich sage euch, sagt Jesus, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anzieht. Seht die Vögel des Himmels, sie sehen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wir haben letztes Mal ja ausführlich darüber gesprochen, Helmut hat dieses Wort zur Grundlage gemacht. Das sind einige Worte, die wir lesen in den ersten Kapiteln der Evangelien. Nun stellen wir uns mal die Situation vor, in der diese Worte gesprochen worden sind. Da ist ein junger Mann, etwa 30 Jahre alt, aus einem kleinen Dorf, Nazareth. Er zieht durch das Land, einige Anhänger gehen mit ihm und dieser Mann hält Reden. Und dieser Mensch nimmt eine Autorität für sich in Anspruch, die einfach sprachlos macht. Ihr habt gehört, ihr wisst, was Recht und Ordnung ist. Ihr wisst, was die Alten gesagt haben. Ihr wisst, dass jedes Unrecht bestraft werden muss, dass Vergeltung zu den äußeren Prinzipien einer öffentlichen Ordnung gehört. Das sagen unsere Gesetze, das ist Recht und Ordnung. Ich aber sage euch. Ihr habt gehört, ihr wisst, worin die typischen menschlichen Reaktionen und Haltungen bestehen. Nämlich sexuelle Begehrlichkeit, Rachegelüste, Hass, Sorgen und so weiter. Ich aber sage euch. Das heißt, meine Autorität, so können wir diese Worte verstehen, wenn Jesus das sagt, meine Autorität ist größer als die der Gesetze und der Macht eurer Instinkte. Ich stehe über allem, was ihr bisher gehört habt und was euch antreibt. Vertraut mir, hört auf mich, denn nur so versteht ihr, was Gottes Wille ist. Und mit dieser Autorität sagt dann Jesus aber auch, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich sage, ehe der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Das heißt, die Gottesoffenbarungen des alten Bundes werden nicht aufgehoben, sondern sie werden erfüllt. Und zwar, so sagt Jesus, durch mich. Sie werden erfüllt durch mich. Nicht mehr und nicht weniger, sagt Jesus. Er sieht sich also selbst als einen, den Gott beauftragt und bevollmächtigt hat, Gottes Willen, Gottes Verheißungen zu erfüllen. Was müssen die Leute empfunden haben, die das gehört haben damals? Wir kennen diese Szene, sie ist berichtet. Jesus ist in Kapernaum, er spricht in einem Haus, in dem die Leute sich drängen, sodass die Brüder und Schwestern aus Nazareth keinen Platz haben, sie können nicht zu ihm kommen. Und was sagen sie, die Brüder und Schwestern? Er ist verrückt geworden. Er ist von Sinnen. Was ist bloß los mit ihm? Sein Ego hat offenbar jedes Maß verloren. Also das lesen wir heraus, wenn da steht, er ist von Sinnen. Ich möchte einen zeitgemäßen Vergleich wagen und ich bitte um Verständnis und Entschuldigung, wenn jemand jetzt meinen könnte, das ist doch ein bisschen weit hergeholt. Also ein zeitgemäßer Vergleich. Es gibt gegenwärtig einen Mann, der auch meint, sein Wort zählt mehr als alle anderen Worte. Und was alles vereinbart worden ist vor vielen Jahren von vielen Menschen, das alles kann er über den Haufen schmeißen. Denn sein Wort zählt, hat mehr Gewicht. Ich rede von Donald Trump. Und ich habe die Vorstellung, dass die Leute damals, wenn sie Jesus gehört haben, wohl den Eindruck gehabt haben, dieser Mann ist sowas wie Donald Trump hoch drei. Also wenn dieser Vergleich jetzt irgendwie provozierend ist, dann bitte ich um Verzeihung, aber so etwa muss das wohl aufgefasst worden sein. Jesus nimmt die Autorität Gottes für sich in Anspruch. Er sieht sich selbst als einen Menschen, deren einzigartigerweise von Gott bevollmächtigt worden ist. Und deshalb kann er sagen, meine Worte zählen mehr als alle anderen Worte, die ihr jemals gehört habt. Nun, man kann das ja auf verschiedene Weise deuten. Man kann sagen, Jesus ist ein Hochstapler. Er macht sich und anderen etwas vor, was jeder Realität spottet. Man kann eine andere Deutung wagen, man kann sagen, der Mann war krank. Er war nicht zurechnungsfähig, er war geistesverwirrt, denn so redet kein gesunder Mensch. Aber Hochstapler, Geisteskranker, diese Deutungen widersprechen allem, was wir sonst über Jesus lesen, was von ihm berichtet wird. Jesus heilt einen oder heilt die Leprakranken. Das heißt, er lässt es zu, dass die Leprakranken seine Nähe suchen. Alle zu seiner Zeit sind geflohen, als sie einen Leprakranken gesehen haben. Jesus lässt sie zu sich kommen und er heilt sie. Das macht kein Hochstapler. Und das macht auch kein Geisteskranker. Jesus lässt sich von einem stadtbekannten Steuerpächter einladen, der berüchtigt ist für seine Korruption, der Zachäus. Und durch diese Begegnung ändert dieser Mann seine Geschäftsmanieren total. Das bewirkt kein Betrüger und das bewirkt auch kein Geisteskranker. Und wir können die ganzen Berichte der Evangelien durchgehen, die Berichte über das Leben von Jesus. Und wir sehen, nichts spricht dafür, dass hier ein egozentrischer Besserwisser oder einer, der nicht genau wusste, was er tat, gesprochen hat. Nein, Jesus wusste genau, was er tat und er tat es nicht aus einer egozentrischen Überheblichkeit, sondern aus einer überschwänglichen Menschenliebe. Jesus, kein Hochstapler, kein Geisteskranker. Wer war Jesus dann? Ich habe mit dieser Frage begonnen, wer war Jesus? Es bleibt nichts anderes übrig, als den Gedanken zuzulassen, er ist das gewesen, was er gesagt hat. Er ist der von Gott in einzigartiger Weise Bevollmächtigte. Das ist wahr. Und das hat er selber durch sein Handeln bekräftigt. Und wenn das so ist, dann sind seine Worte wirklich verlässlicher als alles, was Menschen sonst sagen und hören. Dann kann man ihm mehr vertrauen als irgendeinem anderen Menschen, als irgendeinem anderen Menschen. Und dann hat er wirklich die Autorität, aufzutreten mit den Worten, ich aber sage euch. Im Gegensatz in der Überbietung, in der Radikalisierung von allem, was Menschen je gesagt haben. Welche Menschen? Na gut, man kann viele aufzählen. Und da ich so ein bisschen also mit der Literatur mich beschäftige, auch mit der philosophischen Literatur, sind mir da einige Namen eingefallen von Menschen, die natürlich sehr weise Worte gesprochen haben. Aristoteles, Plato zum Beispiel, Kant, Hegel, Hume, wie sie alle heißen, auch Nietzsche natürlich, den ich nicht so sehr gelesen habe, aber gut, bei den anderen, weise Worte. Alle haben mehr oder weniger wertvolle Gedanken geäußert, sie sind überliefert. Aber nichts davon reicht heran an die Worte von Jesus. Aristoteles beispielsweise, der uns sehr viel Wertvolles gesagt hat darüber, wie wir leben können, damit unser Leben gelingt, wie wir ein tugendhaftes Leben führen können, oder Kant, der uns sehr viele wertvolle Hinweise darüber gegeben hat, wie wir uns selber zur Vernunft erziehen können, oder dann Nietzsche, der uns gesagt hat, wie wir zu uns selbst finden, indem wir uns von jeder Religiosität verabschieden, vor allem von jedem christlichen Glauben verabschieden, alles Worte von Menschen. Das alles und noch viel mehr können wir messen an dem, was Jesus sagt. Seine Worte stehen in vieler Hinsicht quer zu unseren menschlichen Worten. Sie sind provozierend, sie erschüttern manche Selbstverständlichkeiten, aber seine Worte werden gelten, wenn alle anderen Worte verblasst sind. Denn was er sagt, ist Gottes Wort. Und er selbst ist das menschgewordene Wort Gottes. An seinem Leben und seinen Worten wird deutlich, wer Gott ist. Und deshalb sind die Seligpreisungen auch keine weltfremde Zumutung, sondern es sind Möglichkeiten, die Gott in Jesus verwirklichen will. Und die im Vertrauen auf Jesus auch verwirklicht werden können. Die Seligpreisungen beispielsweise, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das heißt, nicht die Gewalttätigen werden die Herren der Welt sein, sondern die Sanftmütigen, die sich nicht mit Gewalt durchsetzen. Das widerspricht aller menschlichen Erfahrung. Aber dafür steht Jesus ein, dass dies verwirklicht werden wird. Und dazu können nicht zuletzt auch diejenigen einen Vorgeschmack vermitteln, die sich von Jesus inspirieren lassen und die nicht instinktiv zurückschlagen, wenn ihnen Gewalt angetan wird, sondern den Gegner zu verstehen suchen und selber Brücken bauen für einen friedlichen Weg. An Jesus also sehen wir, wer Gott ist. Er ist wesensgleich mit Gott und deshalb hat sein Wort Autorität und deshalb ist sein Name höher als alle anderen Namen. Wir haben dieses Lied schon oft gesungen, Jesus höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort, er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedensreichs wird kein Ende sein, ein Friedensreich der Sanftmütigen. Das glauben wir, das erhoffen wir. Und durch seinen Geist inspiriert er uns, damit wir selber ein bisschen dazu beitragen können, einen kleinen Vorgeschmack vermitteln können von dem, was einmal nach seinem Willen sein wird. Jesus hat die Autorität. Er spricht mit Autorität. Und es gibt ein Ereignis, in dem nun dieser Anspruch von Jesus beglaubigt wird. Der Anspruch, wesensgleich mit Gott zu sein, von Gott bevollmächtigt zu sein. Dieses Ereignis ist die Auferstehung. Es ist ein einzigartiges Ereignis der Weltgeschichte, ein Ereignis, das aller menschlichen Erfahrung und aller menschlichen Vorstellungskraft widerspricht. In der Auferstehung ist etwas geschehen, was die Weltgeschichte nachhaltig verändert hat. Und das ist auch der erste Schritt auf dem Weg zur Vollendung dessen, was Gott einmal durchführen will, der erste Schritt zur Vollendung der Heilsgeschichte Gottes mit der Welt. Vor allem, die Auferstehung ist eine Beglaubigung dessen, was Jesus von sich selbst sagt. Die Auferstehung bestätigt, dass Jesus wirklich eine Autorität für sich in Anspruch nehmen konnte, die nur Gott zusteht. Sie bestätigt, dass Jesus im Recht war, als er seine Worte über die der Propheten und der Gesetzeslehrer stellte, auch über die der Philosophen und Welterklärer aller Zeiten. Die Auferstehung beglaubigt, dass wir an Jesus wirklich das Wesen Gottes erkennen können. Und es bedeutet dann auch, dass in der Kreuzigung Jesu Gott selbst leidet, Gott selbst am Werk war. Gott selbst leidet an einer schuldverstrickten Menschheit und nimmt die ganze Gottesfeindschaft der Menschheit auf sich. Das ist Kreuzigung. Auch das sprengt alle unsere religiösen Vorstellungen, aber gerade deshalb ist die Kreuzigung der Ort, an dem Gottes Menschenliebe in einzigartiger Weise sichtbar wird. Der auferstandene Christus ist dem orthodoxen Juden Saulus begegnet, damals am Stadttor von Damaskus, wie die Apostelgeschichte berichtet. Und diese Begegnung mit dem auferstandenen Christus hat den Saulus umgekrempelt. Es hat ihn umgekrempelt, weil er ein sehr gebildeter Mensch war, hat darüber nachgedacht, was da passiert ist und welche Erfahrungen er gemacht hat. Und er hat auch darüber nachgedacht, was er gehört hat von Jesus, von seinen Worten, von seinem Leben, worüber man gesprochen hat in Jerusalem damals. Und er hat es alles gedanklich verarbeitet und daraus sind die Paulusbriefe entstanden. Das sind theologische Erläuterungen der Ereignisse, von denen die Evangelien berichten. Auch Paulus war davon überzeugt, in Jesus ist das Wesen Gottes sichtbar. Und deswegen schreibt er in dem Brief an die Kolosser: In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit wahrhaftig. Und es gibt überschwängliche Worte in diesem Kolosserbrief im ersten Kapitel. Ich will da einige Sätze vorlesen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist das Bild, das menschgewordene Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. In ihm ist alles geschaffen worden. Er war von Anbeginn er da. Von Anbeginn der Schöpfung. Er hat mitgewirkt. Er war beteiligt an der Schöpfung des Alls, des Kosmos. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Alles hat ein Ziel. Alles ist geschaffen auf ihn hin. Es hat eine Erfüllung, sein Ziel in ihm. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Überschwängliche Worte, die der Geist Gottes dem Paulus eingegeben hat, um das theologisch zu formulieren, was Jesus damals von sich selbst gesagt hat. Und was beglaubigt worden ist durch seine Auferweckung. Wer ist Jesus? Mit dieser Frage habe ich begonnen. Er ist der Mensch, an dem wir in einzigartiger Weise sehen können, wer Gott ist. Wir hatten gestern Abend einen Gesprächskreis und da kam auch die Frage, was können wir von Gott sagen? Da hat einer gemeint, Gott, das ist einfach die Kraft. Die sehen wir nicht, die können wir nicht erfahren. Wir können nur Auswirkungen erfahren, so wie der Wind. Also Gott ist so etwas wie ein bestimmter Wind, der wirkt sich aus, aber man kann den Wind auch nicht sehen. Wer ist Gott? Er ist anschaulich geworden in der Person von Jesus. Jesus ist wesensgleich mit Gott. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Und deshalb ist das, was Jesus sagt, gewichtig, hat mehr Gewicht als alle anderen Worte, die Jesus, die Menschen sprechen können und Menschen hören können. Und deshalb können wir ihm vertrauen, wenn er sagt, ich bin, das sind ein paar andere Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Darauf können wir vertrauen, weil Jesus das sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, die Verbindung mit mir ist das Wertvollste im Leben eines Menschen und diese Verbindung wird auch nicht abreißen mit dem biologischen Tod. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird leben, so wie ich lebe, sagt Jesus. Darauf können wir vertrauen. Dieses Wort hat Gewicht, mehr Gewicht als alles, was Menschen jemals gesagt haben. Und wir können ihm vertrauen, wenn er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Durch den kann Gottes Geist wirksam werden, durch den kann Gott selbst handeln. Wir können dieses auch vertrauen, wenn er sagt, sorgt nicht für euer Leben, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Das sind keine leeren Worte. Gott sorgt für uns, darauf können wir vertrauen. Gott weiß, was gut für uns ist. Vielleicht brauchen wir einen langen Atem, um das zu verstehen. Und vielleicht erfahren wir das erst in vollem Ausmaß in dem anderen Leben, das Gott uns schenken wird, wenn dieses gegenwärtige Leben zu Ende ist. Aber das gilt. Er sorgt für uns. Er sorgt dafür, dass wir an sein Ziel kommen und damit unser Leben eine Erfüllung findet. Jesu Wort ist aber auch das Wort des Weltenrichters. Matthäus 25, da spricht Jesus als der Weltenrichter: Ich war Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Ich war Fremdling, oder um es zeitgemäß auszudrücken, ich war Flüchtling und ihr habt mich aufgenommen. Auch das ist ein Wort von Jesus. Und dieses Wort sollten wir bedenken in einer Zeit, in der alle von Abgrenzungen und Zurückweisungen reden und in der Willkommenskultur zu einem Unwort geworden ist, an das man gar nicht mehr erinnert werden will. Ich war Flüchtling und ihr habt mich aufgenommen. Auch das sagt Jesus mit Autorität. An diesem Wort des Weltenrichters Jesus wird der Unterschied zu unseren Worten besonders deutlich. Das Ich aber sage euch gewinnt angesichts unserer gegenwärtigen Diskussion über die Flüchtlingspolitik eine ganz besondere Aktualität. Ich aber sage euch. Etwas ganz anderes, als einige Politiker uns heute sagen. Was Jesus sagt, ist wirklich ganz anders als das, was zurzeit fast alle sagen, die den Mund besonders voll nehmen. Ich aber sage euch. An diesen Worten bin ich hängen geblieben, damit habe ich angefangen, als ich das Evangelium gelesen habe. Das hat mich nachdenklich gemacht, das hat mich angesprochen, diese Worte, die übermittelt wurden oder übermittelt werden in dem Evangelium von Jesus. Ich aber sage euch. Jesu Worte haben Gewicht. Auf diese Worte können wir uns verlassen und diese Worte fordern uns auch heraus. Hinter diesen Worten von Jesus steht die Autorität Gottes, denn in den Worten von Jesus spricht Gott selbst. Seine Worte geben uns eine klare Orientierung für unser Leben und auf seine Worte können wir uns in jeder Beziehung verlassen, wenn er sagt, ich aber sage euch. Ich wünsche euch Ruhe und Besonnenheit, wenn ihr selber über diese Worte nachdenkt.